Radio 1, nur für Erwachsene.
Jetzt haben wir einen Mann zu Besuch, den die meisten von uns als Musiker kennen. Und zwar als einen, der vor über 30 Jahren schon damit angefangen hat, das schale Wort Volksmusik völlig neu zu definieren, weil er die ganze Welt hineingebracht hat und den Alpenrock erfunden hat. Aber er ist eben nicht nur Musiker, sondern auch Schriftsteller. Er hat am vergangenen Freitag nicht nur ein neues Album mit dem Titel Zeiten und Zeichen veröffentlicht, sondern im Mai auch seinen ersten Roman Flüchtig. Hier ist Hubert von Geusern, alias Hubert Achleitner. Da könnte man ja mit diesem poetischen Satz anfangen, zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust. Wen interviewe ich denn jetzt, Hubert von Geusern oder Hubert Achleitner? Wenn jetzt Hubert von Geusern sagt, lass uns über meine neue Platte reden, würde dann Hubert Achleitner sagen, nee, komm, ich möchte über mein Buch reden.
Nein. Ich richte mich ganz nach dir.
Ach so, naja, wir haben, wie gesagt,
Du kannst ihn dir aussuchen.
Ich kann mir ihn mir aussuchen. Okay, dann fangen wir vielleicht erstmal mit der Platte an. Die ist letzten Freitag erschienen. Also die ist ganz, ganz neu, Zeiten und Zeichen.
Die ist ganz, ganz neu, ja,
ja. Stimmt. Wie ist es jetzt dir? Ich meine, du könntest jetzt auch auf Tour gehen und mit dem Album unterwegs sein. Natürlich auch mit dem Buch, mit Lesungen. Aber das fällt ja jetzt auch erstmal alles flach.
Trotzdem. Ja, das ist jetzt verschoben. Wir hätten am 12. September begonnen mit der Tour. Jetzt wird es so alles so verläuft, wie wir es wünschen und hoffen, am 12. April das erste Konzert geben. Mhm. Dass jetzt die Herbsttour ausfällt, finde ich jetzt persönlich nicht so einen ganz großen Verlust, wenn wir denn ein halbes Jahr später auf Tour gehen können. So können wir das alles aufholen. Ich hätte mich sehr gefreut, das umzusetzen für die Bühne, was wir jetzt im Studio gemacht haben. Aber so aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mhm. Und ich freue mich auch über die freien Tage, die mir dieser Umstand
beschert. Ach so, du bist ja total tiefenentspannt, ja? Also wie ging es dir aber? Ich meine, liegt ja jetzt so 5 Monate zurück, dass uns das alles ereilt hat. Und du wusstest, irgendwann kommt dieses Album und dann wird die Tour abgesagt und so. Wie bist du mit diesem Umstand dann, als es uns alle getroffen, als es auch dich getroffen hat, umgegangen?
Als es ausgebrochen ist, also so Mitte März, noch ein paar Tage sogar vom Lockdown, aber da war alles schon sehr virulent.
Buchstäblich. Ja.
Habe ich ein Telefonat mit meinem Management geführt und habe gesagt, kannst die Herbsttour absagen? Und da hat es keiner noch so richtig ernst genommen, dass das so einen Impact haben würde. Aber mir war das klar, irgendwie habe ich es gespürt und habe mich von dem Moment auch drauf eingestellt. Und ich muss sagen, dieser Lockdown, also ich habe das in einem Interview gesagt und habe dann so einen richtigen Shitstorm bekommen. Ich fand ihn geil.
Naja, ja.
Aber ich rede von mir und nicht von anderen Leuten. Und ich wurde gefragt und ich habe ihn toll gefunden. Diese Stille, die da plötzlich eingekehrt ist. Und auch diese Möglichkeit, das Leben anders zu denken. Und nicht aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Und es haben ja alle gesagt, all diese Maßnahmen, die da getroffen wurden, das geht nicht. Dann kommt sowas daher und plötzlich geht's doch. Das war schon auch sehr ermutigend. Aber natürlich gab es auch in meinem Freundeskreis viele, die kleine Kinder hatten, die Familien hatten, die Wohnungen in der Stadt hatten, für die es ein Horror war. Ich habe Freunde in L.A., ich habe Freunde in Brasilien, Sao Paulo, für die das nach wie vor und jetzt schon seit Monaten ein Horror ist. Denn dort ist es ja noch viel, viel, viel schlimmerer als bei uns.
Ja, also das ist, finde ich, eben auch die Demut, die man haben kann und zu sagen, ja, ich bin in der privilegierten Situation, ich leide nicht darunter, sondern ich kann einfach sagen, ich kann es genießen, aber dass es eben viele trifft, die es wirklich existenziell trifft.
Ja, nicht nur genießen, nicht, aber
etwas draus machen. Aber da ist ja die Frage, was wird draus gemacht. Aber das
ja, aber wenn man kreativ ist, und ich glaube schon, dass kreative Menschen mit so einer Situation aus so einer Situation etwas machen müssen. Nicht nur etwas können, sondern auch müssen. Und es zwingt uns alle zu Kreativität.
Ja, das ist, könnte ein Schlusswort sein. Wir müssen jetzt aber dringend weiterreden, denn jetzt gibt es dieses Buch, Flüchtig heißt es. Hubert Achleitner hat es geschrieben. Das ist tatsächlich dein Name als Schriftsteller nicht nur, sondern auch dein Geburtsname. Dieses Buch, ja, das ist schwer zu sagen. Also eigentlich handelt es von einer Frau. Also es gibt eigentlich drei Frauenfiguren. Das kann man jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Es ist eine Frau, die erfährt von einer anderen Frau, um die es dann eigentlich geht. Marie trennt sich nach 30 oder 35 Jahren Ehe von ihrem Mann, haut einfach ab, hinterlässt diesen Abschiedsbrief, den sie eigentlich schreiben wollte, nicht, sondern verschwindet nach Griechenland. So, das ist im Prinzip die Geschichte und die Entwicklung, die danach kommt. Eine drei Frauenfiguren zu erzählen, der Mann, der da im Mittelpunkt steht, natürlich auch, das ist schon ein Schritt.
Er steht im Hintergrund, nicht im Mittelpunkt.
Er steht im Hintergrund, ja genau, aber dessen Geschichte erfährt man ja auch. Zu sagen, ich erzähle drei Frauen oder beziehungsweise konzentriere mich auf diese eine Frauenfigur, war das für dich ein Abenteuer, zu sagen, ich gehe mal in die andere Perspektive und gehe mit meinen Erfahrungen in ihre Figur?
Ja, natürlich. Jede Frau ist ein Abenteuer.
Ja.
Aber es war mir von Anfang an klar, als ich mich entschlossen hatte, einen Roman zu schreiben und Figuren zu erfinden und in deren Köpfe und ihr Wesen zu schlüpfen und dass ich mir das schwer tun würde, von mir wegzukommen, wenn ich aus der Perspektive eines Mannes schreiben würde. Mhm. Da hatte ich Angst, dass der Mann genau das macht und das genau das sagt, was ich sagen würde und machen würde. Und da schien es mir, und das hat sich mir dann beim Schreiben auch bestätigt, leichter, natürlich eine große Herausforderung, aber leichter, weg von mir zu kommen und in eine andere Figur hineinzuschlüpfen, wenn es eine Frau ist. Und es gab ein paar Leute, die gesagt haben, Wahnsinn, also wie kannst du das wissen, wie eine Frau tickt und so. Also ich denke mal, wir sind nicht so unterschiedlich. Ja. Wir, also Mann und Frau ist fast gleich. Da gibt es diesen kleinen Unterschied, der aber echt super ist, dass es ihn gibt. Aber von dem, wie wir empfinden, wie uns Schicksalsschläge treffen, wie wir uns grämen können, wie wir uns freuen können, da ist kein Unterschied. Und insofern ist es jetzt keine große Kunst, aber trotzdem eine große Hilfe für einen Schreiber, wegzukommen von sich selbst.
Das ist schön, wenn man irgendwie eine Stellvertreterin in dem Fall findet für die eigenen Geschichten, die da irgendwie so im Hintergrund wabern oder die eigenen Erfahrungen. Wir werden auch gleich sowohl etwas hören, als auch noch ein bisschen drüber reden. Aber wir hören erstmal noch Musik von deiner Platte. Zeichen und Zeiten. Zeiten und Zeichen. Zeichen und Zeiten?
Zeiten und Zeichen.
Zeiten und Zeichen. Und zwar Future Memories. Dann aber Hubert von Geusern. Future Memories, Hubert von Geusern, von seinem am Freitag erschienenen Album Zeiten und Zeichen. Er ist hier als Hubert Achleitner und Hubert von Geusern. Als Hubert Achleitner hat er den Roman geschrieben Flüchtig, der im Mai erschienen ist. Und Flüchtig ist in dem Fall tatsächlich auch doppeldeutig, weil also Flüchtig ist Maria, die abhaut. Und flüchtig ist die Liebe. Darum geht es im Prinzip auch.
Das ganze Leben. Flüchtig ist die Schöpfung, das Universum, seit es geknallt hat. Kommen und gehen, Leben, Sterne, Planeten. Und das wird sich auch nicht ändern. Und das Schöne am, dass Dinge flüchtig sind, ist ja nicht nur negativ.
Nein.
Es gehen ja auch die schlimmen Sachen vergehen und machen Platz für
genau,
was Neues und Schönes.
Genau, was Neues und Schönes und ein anderes Leben, das dann beginnt im Fall von Maria. Dieses Schreiben eines Romans ist natürlich was anderes als das Schreiben eines Songs. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, die du jetzt ganz oft gehört hast. Also man kann sich vielleicht anders treiben lassen. Man kann Szenen erfinden. Ein Song ist strukturierter. Hast du dich auch neu kennengelernt als Schriftsteller, als jemand, der an einem langen Text arbeitet? Wie war diese Erfahrung für dich?
Also ich würde jetzt widersprechen, wenn man behauptet, ein Song sei strukturierter als ein Roman.
Ja, kürzer vielleicht.
Insofern. Es ist was anderes, Lyrik ist was anderes als Prosa. Und so eine lange Geschichte zu entwickeln und da auch die Spannung zu halten, ist eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite hat man bei einem Song eben auch die Musik, die einem zur Seite steht und die das ausdrücken kann, wozu man keine Worte finden kann. Das gibt's im Roman auch. Drum ist auch sehr viel Musik drinnen in dem Roman, weil ich manchmal einfach diesen Soundtrack gebraucht habe und mir dachte, dass auch dem Leser oder der Leserin hilfreich sein kann.
Das ist sehr, sehr schön, weil es gibt tatsächlich eine Spotify-Liste mit allen Songs, die in dem Roman auch eine Rolle spielen. Mhm. Die ist sehr, sehr schön. Also es reicht von Leonard Cohen über Nina Hagen, André Heller, die Beach Boys bis Antonín Dvořák ist alles drin. Das ist ein sehr, sehr, macht auch wirklich Spaß, diese Musik zu hören und möglicherweise auch zu hören, während man dieses Buch liest oder dann den Song zu hören, der da gerade eine Rolle spielt. Jimi Hendrix zum Beispiel. The Wind Cries Mary spielt auch eine große Rolle. Maria. Wir hören jetzt Musik im Anschluss, aber erstmal hören wir ein Stück aus dem Roman flüchtig. Okay. Hubert von Achleitner liest
Nein,
ein Stück.
Nein, nicht von, nur Achleitner. Von ist nur der Geusern.
Von ist nur der Geusern. Okay.
Ja, ich habe mir da was ausgesucht, was in Berlin Bezug hat, wobei ich es in dem Roman eigentlich ja einige Berlin-Bezüge gibt und ein ganz starkes Lisa ist eigentlich eine Berlinerin. Ich erwähne die Städte oder geografischen Namen eigentlich nie, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, dann kann man das schon erspüren, wo sie herkommt. Ich muss dazu sagen, auch dieser Song, den wir vorher gehört haben, Future Memories, dessen Untertitel ja auch flüchtig ist, da gibt es auch einen starken Berlin-Bezug. Alex Trebo, ein Südtiroler, der seit vielen Jahren in Berlin zu Hause ist, hat die Arrangements geschrieben und hat das mit mir co-produziert. Aber jetzt zu diesem Ausschnitt. Die männliche Hauptperson, Herwig, ist Musiklehrer, unter anderem auch Geographielehrer, aber eben auch Musik. Und das ist eine Musikstunde. Am nächsten Tag kam Herwig in die Musikstunde mit einer großen Schachtel und einem Stapel Vinylplatten. In der Schachtel war ein Plattenspieler, zwei Boxen und eine Menge Kabel. Geil, Alter, das ist ja voll retro, Herr Professor, tönt es aus der hinteren Reihe. Aber ein USB-Stick ist schon handlicher. Ja, ja, Moser, da haben Sie recht. Aber so wie der Teufel nur in der Not Fliegen frisst, höre auch ich nur in der Not MP3. Zauner, würden Sie mir bitte beim Aufbauen helfen? Ein paar kicherten, wurden aber gleich niedergezischelt. Wick blickte auf. Zauner, was ist denn mit Ihren Haaren? Ich will nicht drüber reden. Okay, kein Problem, aber helfen Sie mir doch bitte, den Tisch in die Mitte zu stellen. Andi Zauner war ein blonder Lockenschopf in der ersten Reihe. Jetzt waren die Locken allerdings weg und aus dem Rest ergab sich irgendwie keine Frisur. Punk, schoss es Vic durch den Kopf. Aber das konnte es nicht sein, denn Andi war genau das Gegenteil von einem Rebellen. Er kam aus einem streng katholischen Elternhaus und war einer der fleißigsten und wohlerzogensten der ganzen Klasse. Hat schon jemand einen Plattenspieler bedient? Fragte Vicky in die Runde. Es stellte sich heraus, dass die Hälfte der Klasse einen zu Hause stehen hatte, aber nur zwei schon einmal gesehen hatten, wie einer in Betrieb genommen wurde. Selber Hand angelegt hatte noch niemand. Gut, wir wollen aus der Musikstunde jetzt keine Physikstunde machen. Es geht heute nicht um Frequenzen und Dynamik, um Kilohertz oder Dezibel. Vinyl ist ein analoges Speichermedium und als solches, das muss man gleich vorweg gesagt haben, dem digitalen Medium messtechnisch in allen Belangen unterlegen. Von der Handhabung ganz zu schweigen. Aber bei Musik geht es nicht nur um das Messbare und auch nicht um den größtmöglichen Bedienungskomfort. Es geht darum, er hielt inne und blickte sie lächelnd an, den Zauber freizusetzen. Geben Sie mir ein paar Beispiele für nicht Messbares. Geschmack, richtig, was noch? Die Liebe, ein paar kicherten. Ja, Gefühle sind ebenfalls nicht messbar. Freude, Leid, Zorn. Gott ist auch nicht messbar. Das war Andi Zauner. Das ist richtig und ein gutes Beispiel, denn wir bewegen uns hier auch ein bisschen im Bereich des Glaubens. Vinyl ist die Orthodoxie unter den Tonträgern. Im Gegensatz dazu ist MP3 Atheismus. Was Weihrauch und Kerzenlicht für die Kirche sind, sind für die Musikwiedergabe der Plattenspieler die Nadel in der Rille einer Vinylscheibe. Die Spannung und Bereitschaft hinzuhören, sich auf ein Stück zu konzentrieren, wird durch das Ritual, man könnte auch sagen, die zeremonielle Handlung erhöht. Vom Herausnehmen der Innenhülle aus dem Plattencover über das Entnehmen der schwarz glänzenden Scheibe bis zum Auflegen auf dem Teller des Plattenspielers, das Starten des Motors, das Auskuppeln des Antriebs, die Positionierung der Nadel über den Rillen und schließlich das Absenken des Tonarms. Wick zog, ohne lang zu überlegen, die erstbeste Platte aus dem Stapel. Nina Hagen Band. Keine gute Wahl, dachte er, als er das kolorierte Porträt der Sängerin mit Zigarette im Mund erkannte und wollte sie schnell gegen eine andere austauschen. Zu spät. Wer ist das? Bitte hochheben. Was soll's, dachte Wick und zog die Scheibe aus der Schutzhülle. Dann ließ er das Cover durch die Bänke gehen. Während er auflegte und überlegte, wo er mit einer Erklärung anfangen sollte, kam schon die erste Frage von einem Mädchen. Wie alt ist die? Naja, die Platte ist 78 erschienen, etwa um die Zeit, als eure Eltern geboren wurden. Nina Hagen war, glaube ich, damals 23. Und was für eine Musik hat sie gemacht? Pop? Nein, sie war Punkmusikerin. Man nannte sie die Mutter des deutschen Punk. Ich finde, ihre Frisur sieht ein bisschen aus, so wie die neue von Andi. Können wir jetzt hören, wie das klingt, sagte ein anderer. Wick drehte die Lautstärke auf, lehnte sich zurück. Nach kurzer geräuschvoller Unentschlossenheit griff sich die Nadel des Tonabnehmers eine Rille und es begann zu knistern und zu pritzeln. Dann schlurfte Blasmusik näher. Klarinetten und eine Basstuba spielten eine umpa-umpa-artige Einleitung. Eine verzerrte Gitarre grätschte sich lautstark in den Vordergrund und drehte den Rhythmus um. Ein deftiger Bassabgang verschob den Anfang des Taktes ein weiteres Mal und stellte zusammen mit dem Schlagzeug die Weichen endgültig auf Rock'n'Roll. Und 8 Takte später setzte Ninas Stimme ein. Ich kenn einen Jungen. Ja, und den Rest der Stunde müssen Sie sich denken oder erlesen.
Hubert Achleitner.
Ist eine klar.
Ja, vielen Dank. Aus seinem Roman Flüchtig, ein sehr musikalischer Roman. Und wir könnten jetzt eigentlich Nina Hagen hören, haben wir aber nicht. Aber wir haben Leonard Cohen, nämlich auch, das ist ein Schlüsselsong auch für diesen Roman, weil das der Song ist, der letztlich Maria dazu bringt, ihn zu verlassen, Weg zu verlassen. Und den hören wir jetzt. Und Sie können, die sollten dieses Buch kaufen. Flüchtig heißt es, beim Zollner Verlag erschienen. Und Sie, die Sie hier sind, können es sogar käuflich erwerben hier, denn wir haben Usla und Rai, den Büchertisch da, und da sind die Exemplare käuflich zu erwerben. Hubert, vielen Dank, dass du da warst. Hubert von Geusern und Hubert Achleitner. Vielen Dank. Und hier ist Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love.
Tschüss.